Genau, ich lese aus 1. Thessalonicher 5, die Verse 12 bis 28. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen. Und dass ihr sie umso mehr in Liebe achtet, um ihres Werkes willen. Lebt in Frieden miteinander. Wir ermahnen euch aber, Brüder, verwarnt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen jedermann. Seht darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern trachtet alle Zeit nach dem Guten, sowohl untereinander als auch gegenüber jedermann. Freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist dämpft nicht, die Weissagung verachtet nicht, prüft alles, das Gute behaltet. Haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch beruft. Er wird es auch tun. Brüder, betet für uns. Grüßt alle Brüder mit einem heiligen Kuss. Ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass dieser Brief allen heiligen Brüdern vorgelesen wird. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Amen.
Ja, auch von mir ein herzliches guten Morgen an euch alle, die ihr hier seid, aber auch an alle die, die mit uns verbunden sind jetzt, die im Livestream dabei sind oder die das später auch einmal sehen. Ulf, wenn du zuguckst, denk dran, du bist an einem See, zieh eine Schwimmweste an. Ich wollte an dieser Stelle auch noch so einmal kurz daran erinnern, bevor wir jetzt auf den Predigtext eingehen. Lage in Israel, das geht ja jetzt alles so ein bisschen unter. Wir sehen, wie schnelllebig die Welt ist, beziehungsweise, dass es immer so Dinge gibt, die jetzt plötzlich aktuell sind und dahinter tritt dann alles andere zurück, egal wie schlimm das auch ist. Ne? Und wenn wir dann sehen, im Moment, jeder bestraft sich hin und her mit Zöllen und deutet sich eine große Wirtschaftskrise an, da treten dann die Kriege und vor allem auch die militärischen Auseinandersetzungen, die wir auch ganz deutlich in das Endzeitgeschehen hinein sehen müssen, die treten dann einfach so mal in den Hintergrund. Aber wir müssen wissen, auch in Israel, da brodelt es und da ist das genauso aktuell, wie es vor anderthalb Jahren war. Und da möchte ich einfach dran erinnern, die Schrecknisse, die dort geschehen, das wird von den Medien gar nicht mehr so berichtet. Die nehmen eher weiter zu, als dass es abnimmt. Und da ist noch überhaupt gar nichts in Ruhe und in Frieden. Deswegen betet weiterhin auch für Israel. Und dass Gott seinen Plan klar ausführt, das wird er tun. Aber er möchte natürlich auch, dass wir als seine Kinder, als sein Bodenpersonal, uns da nicht von der Welt anstecken lassen und immer nur die Dinge nach vorne stellen, die uns die Welt für wichtig erklärt, sondern wir wissen hoffentlich durch den Geist Gottes, was wirklich wichtig ist und wofür wir konkret im Gebet eintreten sollten. Also das nochmal so an dieser Stelle von mir aus. Nun, ich habe diese Predigt überschrieben mit dem Titel Göttliche Ermahnungen und Befehle. Und hier ganz am Ende seines ersten Briefes an die Gemeinde zu Thessaloniki schreibt der Apostel Paulus den Gläubigen noch einmal so etwas wie eine ganz kurze persönliche Zusammenfassung der übrigen vier Kapitel mit kurzen, aber ganz extrem wichtigen geistlichen Kernpunkten für ein Miteinander innerhalb des Leibes Christi, innerhalb der Gemeinde. Und der Apostel beginnt den heutigen Predigtext für mich erstaunlicherweise mit einer Bitte, nämlich diejenigen in besonderer Weise anzuerkennen und zu achten, die sich in erster Linie weniger durch eine offizielle Berufung oder Bezeichnung eines Amtes, als vielmehr durch ihre bereits geleisteten Dienste innerhalb der Gemeinde als treue, weise und geistlich reife Geschwister erwiesen haben. Versteht ihr, hier in diesem ersten Satz ist diese Bitte, da geht es gar nicht darum, nur ihr Ältesten und ihr Diakone und auch ihr geistlich reifen Schwestern in Christus, sondern es geht um die Menschen, die, wo ihr das eigentlich, so verstehe ich den Apostel, wo ihr es an ihnen gesehen und gemerkt habt, dass sie sich nicht, weil sie Älteste genannt werden oder Diakone oder sonst wie, sondern weil sie das sehen konntet an ihrem Dienst und das, welchen Einsatz sie bereits gebracht haben für den Herrn, dass sie sich als solche Geschwister erwiesen haben. Und es ist doch eigentlich auch ganz offensichtlich, wenn ihr zum Beispiel in ein seelsorgerliches Gespräch geht oder in eine sehr gute Gemeinschaft mit jemandem, dann geht ihr doch dahin, wo ihr Christus in ihm oder in ihr erkennen könnt und wo ihr vielleicht auch erfahrungstechnisch etwas sehen könnt oder wisst, dass sie dort Erfahrungen gemacht haben. Und ihr geht deswegen immer nicht nur zu den Ältesten oder zu den Diakonen. Steht ihr zu Geschwistern, die sich durch ihren Dienst als reife geistliche Geschwister, als schrifttreue Geschwister erwiesen haben, an die wendet ihr euch. Das ist auch die Aufforderung des Apostels hier. Der Begriff anerkennen, den Paulus hier benutzt, das heißt, er anerkennt die. Dieser Begriff anerkennen beinhaltet einiges. Anerkennen beinhaltet das Wort kennen und das bedeutet in der Tiefe betrachtet, für mich zumindest weiter, dass du jemanden auch nicht ausschließlich wegen eines Amtes oder vielleicht wegen seines äußeren Erscheinungsbildes, seiner Stellung innerhalb der Gemeinde, aber eben vielleicht auch im Leben außerhalb der Gemeinde und auch nicht nur ausschließlich aufgrund seines bereits erwiesenen und geleisteten Dienstes anschaust, sondern dass du ihn auch ein Stück weit wirklich persönlich kennst. Sein Zeugnis, seine Prägung, seine Herkunft, seine Lebenserfahrungen, die er bereits tun musste oder tun durfte. Und auch eine Frage an dieser Stelle, kennst du eigentlich die Geschwister wirklich, die sich so wie eben beschrieben in deiner Gemeinde durch ihren Dienst als wirklich treue und zuverlässige Geschwister, vielleicht auch, wenn es um die Gemeindeleitung geht, Unterhirten des großen Oberhirten Jesus Christus erwiesen haben? Kennst du sie wirklich? Und eine weitere Frage, wie viele Geschwister innerhalb deiner Gemeinde kennst du überhaupt unter den eben genannten Punkten? Und das geht jetzt auch nicht nur, ich habe das jetzt etwas allgemein ausgesprochen, weil es nicht nur um die Bibelgemeinde Hamburg geht, sondern ihr wisst ja, es gibt nur eine weltweite Gemeinde von wahrhaftig aus dem Geist Gottes heraus Christus Wiedergeborenen und alles andere sind nur Versammlungsorte. Das gilt auch für die, die uns jetzt im Livestream zuschauen oder das später einmal im Internet sehen. Deiner Gemeinde, in der du dich befindest, in dieser Ortsgemeinde, an diesem Versammlungsort, wie viele Geschwister kennst du dort wirklich? Nicht nur, wie sie heißen oder wo sie wohnen, sondern kennst du sie wirklich, ihr Leben, bestimmte Dinge, die in ihrem Leben passiert sind, die Gott hineingestellt hat, die vielleicht auch dazu beigetragen haben, dass sie in manchen Punkten so sind, wie sie sind und eben nicht so, wie du sie vielleicht gerne hättest. Woran mag das liegen, dass wir innerhalb unserer Gemeinde vielleicht so wenige Geschwister wirklich nicht kennen? Unter den eben genannten Gesichtspunkten. Liegt es vielleicht an deiner persönlichen Verschlossenheit oder liegt es vielleicht an mangelndem Interesse? Das wäre allerdings sehr traurig. Oder liegt es wirklich nur an allen anderen? Diese Frage kannst nur du dir beantworten. Wenn du die anderen und eben auch besonders die Hirten deiner Gemeinde wirklich besser kennen würdest, dann hättest du mitunter vielleicht auch ein wenig mehr Verständnis für sie und würdest mehr und intensiver für sie beten, als sie vielleicht immer zu kritisieren. Es ist wirklich nur an dieser Stelle ein liebevoller, gut gemeinter Rat von mir. Aber lasst es bitte bei euch nicht so zugehen, wie zum Beispiel, ich habe in den vergangenen Jahren immer mal wieder in den Deutschen Bundestag hineingeschaut, wenn dort lange Sitzungen waren. Ja. Und da weiß die Opposition gegenüber der Regierung immer, wie es angeblich viel besser geht. Doch wenn sie dann selbst dran sind, dann machen sie die gleichen Fehler oder sind sogar noch bedeutend schlimmer. Und so soll das in der Gemeinde nicht sein. Es ist immer einfach zu kritisieren. Aber es selber besser zu machen, das ist noch wieder eine ganz andere Liga. Und ich kann es aus meiner persönlichen Erfahrung bestätigen, dass die Hirten der Gemeinden, mit denen ich ein engeres Verhältnis pflege, ihren Dienst zum Teil bis zur völligen Erschöpfung ausüben. Und es ist ein allgemein bekanntes Sprichwort, dass dort, wo gehobelt wird, da fallen eben auch mal Späne. Warum sollte das in der Ausführung von geistlichen Diensten also anders sein? Auch da werden Fehler gemacht. Auch da werden falsche Entscheidungen getroffen. Auch wenn der Dienst der Hirten unter der Leitung des Heiligen Geistes geschieht, bleiben sie Menschen, die aus verschiedenen Gründen dazu in der Lage sind, Fehler zu machen, falsche Entscheidungen zu treffen und so weiter. Dass sie es nicht immer jedem und allen gleich und recht machen können, das geschieht daher, dass sie in erster Linie erst einmal unserem Herrn und großen Oberhirten Jesus Christus auf der Grundlage seines Wortes Rechenschaft schuldig sind und dann erst in zweiter oder dritter Linie den Menschen und auch den Geschwistern in Christus Jesus. Und dass die bibeltreue und ernsthafte Ausführung des Hirtendienstes mitunter auch nicht ohne hier und da eine schärfere Zurechtweisung an den Geschwistern innerhalb der Gemeinde, dass das nicht immer möglich ist, das ist kein Geheimnis, sondern das ist in der Bibel ganz offenkundig. Es wird ja sogar dazu aufgefordert. Wenn wir unseren Text betrachten, dann steht doch in Vers 14, und da sind alle Glieder einer Gemeinde angesprochen, also nicht nur die Leitung einer Gemeinde, sondern es sind alle Geschwister, die den Geist Gottes haben und die in einer ernsthaften Beziehung mit ihrem Herrn Jesus Christus leben, angesprochen. Und da steht in Vers 14, verwarnt die Unordentlichen, nicht sofort bestraft sie, macht sie fertig, sondern verwarnt sie, weist sie auf diese Unordentlichkeit in ihrer Christus-Nachfolge, weist sie darauf hin. Tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen jedermann. Wenn das aber für alle Glieder einer Gemeinde gilt, dann wirklich umso mehr für die Hirten einer Gemeinde. Wisst ihr, ihr Lieben, viele von euch wissen doch aus eigener Erfahrung, wie traurig es sein kann, wie viel Kraft es manchmal kostet und wie mühsam es auch sein kann, Kleinmütige in geschwisterlicher Liebe zu trösten. Wie viel Gegenwind gibt es nicht selten, wenn jemandes Leben tatsächlich in Unordnung geraten ist und nun versucht wird, ihn auf der Grundlage von Gottes Wort eben zu warnen und zurechtzuweisen. Wie viel Gegenwind gibt es dort? Wie viel eigene Zeit und Kraft kostet es uns mitunter allen, wenn wir auch mithelfen, solche, die im Glauben schwach geworden sind, wieder zu geistlicher Stärke zurückzuhelfen. Damit sie dann, wie in Jesaja 40 beschrieben wird, wirklich wieder mit Flügeln aufsteigen wie die Adler. Es ist ja immer Gottes Werk und des Herrn Eingreifen, aber wir sind natürlich immer mit einbezogen. Glauben bedeutet immer, nicht passiv zu sein, sondern aktiv. Na, und ihr kennt das ja, was ich jetzt seit einiger Zeit auch immer wieder sage, was wir als Menschen tun können, wo uns auch die Schrift auffordert, aktiv zu werden. Da dürfen wir nicht passiv sein, sondern müssen auch aktiv mithelfen. Und das, was für uns Menschen wirklich nicht möglich ist, was ein göttliches Wunder bedarf oder göttlicher Kraft bedarf, da greift der Herr schon ein. Ja, und dann wäre da noch die Langmut, die Geduld. Die Langmut und Geduld, die eigentlich in besonderer Weise auch immer von den Hirten einer Gemeinde verlangt wird. Manchmal vermisse ich, zumindest dann, bei solchen diese Geduld, die sie von anderen um jeden Preis verlangen. Das ist so wie so in Bewegungen, wo man immer, wo von uns gefordert wird, tolerant zu sein und, wie soll ich sagen, passiv zu sein, also nicht aktiv zu sein. Von diesen Gruppierungen geht oftmals die schrecklichste Gewalt und Intoleranz aus. Und so darf das in der Gemeinde nicht sein. Wenn ich von jemandem anderen Geduld erwarte, dann sollte ich selber zumindest, mindestens in dieser Sache, sehr, sehr geduldig auch sein. Da sind wir dann auch wieder bei dem Punkt, bevor ich anfange und den Balken, den Splitter aus dem Auge meines Bruders oder meiner Schwester zu ziehen, dann erstmal den Splitter aus dem eigenen Auge. Was nicht wiederum bedeutet, dass mein Leben zu 100% perfekt sein muss, damit ich jemanden anders, wenn ich von Christus den Auftrag habe, ihn zurechtzuweisen oder ihm zurechtzuhelfen, das nicht. Aber vom Grundsatz her wissen wir, glaube ich, alle, wenn wir dieses Wort des Herrn lesen, was damit gemeint ist. Und ich finde es nur wirklich zu gut, dass zumindest unser Herr Jesus Christus aus seiner großen Liebe und Gnade heraus diese Geduld, die wir oftmals nicht mit anderen haben und die wir verlangen oftmals, dass er diese Geduld tatsächlich mit uns hat, aber eben nicht nur mit uns, sondern er hat sie auch mit den anderen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Es ist so ungemein wichtig, ihr Lieben, und auch eine an verschiedenen Stellen in der Bibel angeordnete Notwendigkeit, sich den Hirten einer Gemeinde unterzuordnen, auch dann, wenn es einmal verschiedene Erkenntnisstände oder Überzeugungen gibt, solange es, und jetzt bitte genau zuhören, solange es nicht um nachweislich und unumstößlich bewiesene falsche Lehre geht, soll man sich der Gemeindeleitung unterordnen. Und dann passt auch nicht Apostelgeschichte 5,29, dieser oft zitierte Vers, dass wir Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist ein ganz wichtiger Vers, ein fundamentaler Vers, den es natürlich auch gilt einzuhalten. Aber es will immer genau schriftlich abgewogen sein, wo das wirklich zum Tragen kommen muss, eine Entscheidung zu treffen, sich nicht unterzuordnen oder nicht. Also das müssen schon starke Gründe sein. Für mich gilt da nur der Grund, nachweislich falsche biblische Lehre oder irre Lehre, wie auch immer. Wie viel Unruhe kommt zum Teil immer wieder in Gemeinden, und das meine ich jetzt wirklich pauschal in Gemeinden und nicht nur auf unsere Gemeinde bezogen, also diese Ortsgemeinde. Wie viel Unruhe kommt immer wieder in die Gemeinden hinein, weil Menschen nicht mit dem kraftraubenden Dienst von gottesfürchtigen Hirten einverstanden sind, ihre Entscheidungen nicht akzeptieren wollen oder sich im Extremfall sogar darüber hinwegsetzen. Also was ich in den letzten Monaten aus Gemeinden gehört habe, wo es genau in diese Richtung ging, das ist, für mich war das schon beängstigend. Und gilt das nicht auch in ganz besonderer Weise eben, in diesem besonderen Verhältnis zwischen den Hirten einer Gemeinde und, ich sage das jetzt mal so leger, und den Schäfchen? Da muss doch ein vertrauensvolles Verhältnis sein, nicht auf der Grundlage, dass wir alles wissen, immer sofort für alles den passenden Rat beisammen haben, aber dies Grundsätzliche, dass wir es ernst nehmen, das Wort Gottes, und dass wir uns immer wieder der großen Verantwortung bewusst sind, dass alles, was wir hier sagen und lehren, wir einmal in ganz besonderer Weise vor dem Thron Gottes Rechenschaft dafür geben müssen. Und deswegen, ihr Lieben, habt bitte ein wenig mehr Erbarmen mit allen Hirten der Gemeinden. Betet viel mehr und intensiv für sie. Seid Gott dankbar für ihren Dienst und habt Interesse daran, sie auch immer mehr ein Stück weit persönlich kennenzulernen. Aber auch überhaupt sollte immer wieder der Grundsatz und Maßstab aus Gottes Wort hier aus Vers 15 gelten, und zwar in ganz besonderer Weise unter den wahrhaftigen Kindern Gottes. Seht darauf, dass niemand Böses, also Falsches, mit Bösem vergilt, sondern trachtet alle Zeit. Und das Wort alle Zeit bedeutet immer, immer nach dem Guten. Ja, und es könnte einer fragen mit Recht, ja okay, was ist denn gut und was ist böse? Ganz klar, was in der Schrift steht. Die Schrift sagt uns, was ist gut und was ist böse. Was ist richtig und was ist falsch. Und es ist unabhängig davon, was die Welt, wie die Welt das beurteilt. Wenn Gottes Wort sagt, etwas ist nicht gut, dann ist es nicht gut. Und wenn sie sagt, das ist gut, dann ist das gut. Unabhängig davon, was die Welt draußen darüber denkt, sagt und uns zu verstehen gibt. Unser Herr Jesus selber sagt in Lukas 6, 36, seid barmherzig zueinander, wie auch euer himmlischer Vater euch immer wieder seine Barmherzigkeit erweist. Und auch Petrus schreibt in 1. Petrus 3, die Verse 8 bis 12, endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitfühlend, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, gütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Schmähung mit Schmähung, sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr wisst, dass ihr dazu berufen seid, Segen zu erheben. Versteht ihr? Ihr seid dazu berufen, zu segnen. Nicht immer so, wie es in den Wald hineinschallt, kommt es auch zurück. Das Christen nicht. Denn wenn das Leben lieb ist und wer gute Tage sehen will, der bewahre seine Zunge vor dem Bösen und seine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Also jetzt nicht sozial-humanitär, sondern was in der Schrift steht, was gut ist und Gott wohlgefällig ist. Er suche den Frieden und jage ihm nach. Hier sehen wir auch Frieden. Und nicht einfach so, der fällt uns in den Schoß. Da sind wir wieder aktiv gefragt. Wir müssen auch darauf ausgerichtet sein, auf den Frieden. Und überlegen, ob etwas, was ich sage, was ich tue, was ich verlange, ob es noch mehr Öl ins Feuer gießt, also etwas weiter anfeuert, oder ob es eher dem Frieden dient. Und ich will hier nicht darauf aus, immer aus falscher brüderlicher Liebe alles fleißig unter den Teppich fegen, bis irgendwann nichts mehr unterpasst und dann kommt es zu einer Rieseneskalation. Nein, das nicht. Er wende sich ab von Bösen und tue Gutes. Er suche den Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten, nicht auf die Perfekten, sondern auf die Gerechten. Das bedeutet auf alle, die in Christus Jesus wiedergeboren sind und die Gerechtigkeit Christi angenommen haben. Das sind die Gerechten, die Gott für gerecht erklärt hat. Und seine Ohren hören auf ihr Flehen. Ist das nicht was ganz außergewöhnlich Wunderbares? Gott hört euch zu, was ihr bittet. Das Angesicht des Herrn aber ist gegen die gerichtet, die Böses tun. Ganz klare Aussage. Und nun gebraucht Paulus in den Versen 16 bis 22 nach der Bitte, nach dieser ersten Bitte, in Vers 12 7 Imperative, das heißt direkte Aufforderungen. Wir schauen uns das noch einmal an. Freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus. Den Geist dämpft nicht, die Weissagung verachtet nicht, prüfet alles, das Gute behaltet, haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt und so weiter. 7 Imperative, direkte Aufforderungen. Freuet euch alle Zeit. Was bedeutet das? Alle Zeit lachend, grinsend, fröhlich durch die Gegend ziehen. Kriegst gerade eine Nachricht, die dich von den Beinen haut. Juhu! Das bedeutet es natürlich nicht. Ja? Erst einmal ist es vielleicht wichtig zu wissen, worüber wir uns nicht unbedingt freuen müssen. In den Evangelien wird uns zum Beispiel darüber berichtet, dass die Jünger sich zum Beispiel besonders darüber freuten, dass ihnen durch die Vollmacht des Herrn die Dämonen untertan waren. Manchmal haben sie scheinbar vergessen, dass sie ihnen nur untertan waren, bestimmt nicht ihnen, sondern sie waren nach wie vor Christus untertan und er hatte ihnen Vollmacht übertragen. Das hatten sie vielleicht ein bisschen durcheinander bekommen. Darüber haben sie sich sehr gefreut. Und der Herr antwortete ihnen, dass sie sich weniger darüber freuen sollten, dass ihnen die Dämonen untertan sind, als vielmehr an der Tatsache, dass ihre Namen durch den Glauben an ihn, den Messias, im Himmel notiert sind und sie somit für die Ewigkeit gerettet sind und schlussfolgernd natürlich auch, dass ihnen der Gang in die Hölle erspart bleibt. Darüber sollen sie sich freuen, immer und alle Zeit. Und darüber sollen auch wir uns zu jeder Zeit freuen. Wir wissen doch, dass das Leben, als der Herr Jesus in seinem hohepriesterlichen Gebet gesagt hat, Vater, ich bitte dich, dass du sie in der Welt bewahrst, nicht rausnimmst, aber sie in der Welt bewahrst. Und wir wissen doch alle nur zu gut, dass es uns manchmal so sehr im Leben treffen kann, dass wir uns wirklich, dass wir manchmal denken, der Boden unter den Füßen wird uns weggerissen. Und dann sollen wir nicht sagen, juhu, das verlangt Gott nicht. Sondern über diese Dinge sollen wir uns freuen, dass wir durch die Gnade Gottes gerettet sind, dass wir nicht in die Hölle müssen, dass alles, was in unserem Leben geschieht, vorher an Gott vorbei muss, dass es nach seiner persönlichen Aussage, auch wenn unser Verstand blockt, uns zum Guten, sogar zum Besten dienen wird und dass alles zeitlich begrenzt ist. Manchmal dauert es wirklich nur eine kurze Zeit, manchmal dauert es lange, manchmal hat Gott in seiner Souveränität und Heiligkeit entschieden, dass etwas in unserem Erdenleben bleiben muss, bis er unser Leben vollendet oder bis er wiederkommt und seine Gemeinde entrückt. Aber trotzdem soll diese Freude bleiben. Alles Herr hat ein Ende, weil du es bist, der Anfang und Ende bestimmt. Und darüber sollen wir uns als Christen freuen. Wir sind und bleiben fest in der Hand des lebendigen Herrn und Gottes. Und auch über eine weitere Zusage sollen wir uns freuen. 1. Korinther 10, Vers 13. Ich habe das jetzt eben schon oberflächlich angerissen. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung getroffen. Gott aber ist treu. Versteht ihr? Da steht nicht, wir sind treu, denn wir sind oftmals nicht treu. Aber er ist und bleibt treu. Sich selber und seinem Wort und allen Verheißungen, die er uns in seinem Wort gegeben hat. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen. Versteht ihr? Es ist uninteressant, was Menschen manchmal wollen. Und wenn sie noch so groß und mächtig sind, wenn er es nicht zulässt, dann haben sie nichts zu melden. Er wird es nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen, das heißt über was ihr tatsächlich tragen und ertragen könnt, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern wieder er, nicht irgendjemand oder wir, er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, so dass ihr sie ertragen könnt. Und das Wort ertragen könnt bedeutet nicht immer, dass wir aus allem nur menschlich betrachtet siegreich hervorgehen, sondern da wird auch mal eine Niederlage bei sein. Aber auch Niederlagen, was Menschen als Niederlagen sehen und so bezeichnen, sind oft große Siege in Christus Jesus. Und wir sehen am Kreuz die schlimmste Niederlage überhaupt, vermeintlich. Ja, jetzt hängt er da, jetzt stirbt er. Wenn du Christus bist, steig doch hinab und hilf. Eigentlich Niederlage. Nein, das war der größte Sieg, der je erringen wurde über Hölle, Tod und Teufel. Aber das muss geistlich verstanden werden. Und auch über die Fakten aus Jakobus 1, die Verse 2 bis 4 und 12, sollen wir uns freuen. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Vor allem geistlich und an geistlicher Kraft. Ganz speziell. Glückselig, das heißt, besonders gesegnet ist der Mann, ich wage jetzt mal zu sagen, ist der Mensch, der die Anfechtung erduldet. Da steht nichts wieder. Juhu, der sie erduldet. In der Kraft Gottes. Denn nachdem er sich bewährt hat, durch die Kraft und Gnade Gottes, wird er am Ende, das ist hier etwas Selbstverständliches, die Krone des Lebens, er wird gekrönt. Das bedeutet nicht, wenn er irgendwann, dann erst wird, das ist nur eine Bestätigung. Durch die Gnade Gottes wirst du festbleiben und dann liegt am Ende für dich die Krone bereit, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Sind das nicht großartige, wunderbare Zusagen? Betet ohne Unterlass. Auch hier möchte ich zuerst erklären, was es nach meiner Sicht nicht bedeutet. Zum Beispiel immer wieder dasselbe wiederholen und unaufhörlich und pausenlos bla bla bla. Das wird gern zum Beispiel bei fernöstlichen oder anderen meditativen Praktiken angewandt, wo die Menschen dann mitunter in eine Art tranceähnlichen Zustand geraten. Der Herr Jesus selber hat gesagt, ihr sollt nicht viel plappern wie die Heiden. Das bedeutet nicht, dass wir nicht immer wieder Anliegen vor unseren Herrn bringen sollen. Das ist etwas ganz anderes. Anhalten in der Fürbitte und das, was hier steht. Natürlich sollen wir anhalten im Gebet und auch über einen langen Zeitraum. Aber es geht darum, ihr sollt nicht viel plappern wie die Heiden. Das heißt, lange, wohlgeformte Gebete kommen besser bei Gott an, als wenn du Gott ganz klar mit deinem kindlichen Verstand oder mit deiner kindlichen Aussage dem Herrn ganz konkret sagst, was dich bewirkt und was du vielleicht von ihm erbittest. Natürlich immer unter der Maßgabe, dass der Herr zustimmt. Das ist das, was hier angesprochen ist. Betet ohne Unterlass. Vielmehr, was eben nicht angesprochen ist. Viel zu plappern. Sondern ohne Unterlass zu beten, fordert vielmehr dazu auf, Beständigkeit und vor allem regelmäßig mit dem Herrn zu sprechen. Regelmäßig. Da gibt es einige Stellen. Ich möchte die mit euch durchgehen, weil sie das so ganz klar einfach darstellen. Lukas 11, 1 bis 13. Und es begab sich, dass er, also der Herr Jesus, an einen Ort im Gebet war. Und als er aufhörte, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Da sprach er zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns unser tägliches Brot, unser nötiges Brot und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jedem, der uns etwas schuldig ist. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ermutigung zum beharrlichen Gebet. Und er sprach zu ihnen, wenn einer von euch einen Freund hätte und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm, Freund, leihe mir drei Brote, denn mein Freund ist von der Reise zu mir gekommen
und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und jeder und jener würde von innen antworten und sagen, mache mir keine Mühe, die Tür ist schon verschlossen und meine Kinder sind bei mir in der Kammer. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, wenn er auch nicht deswegen aufstehen und ihm etwas geben wird, weil er sein Freund ist, so wird er doch um seiner Unverschämtheit willen aufstehen und ihm geben, so viel er braucht. Und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt, und wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird aufgetan. Welcher Vater unter euch wird seinem Sohn einen Stein geben, wenn er ihn um Brot bittet? Oder wenn er ihn um einen Fisch bittet, gibt er ihm statt des Fisches eine Schlange? Oder auch wenn er ihn um ein Ei bittet, wird er ihm einen Skorpion geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, also der natürliche Mensch, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Versteht ihr dieses beharrliche Gebet? Der Satan will uns ja manchmal sagen, komm, du gehst Gott auf die Nerven oder du nötigst ihn ja. Ja, gar nicht. Sondern wir dürfen ganz konkret, wir sind dazu aufgefordert, beharrlich im Gebet anzuhalten. Und auch Lukas 18, 1 bis 8. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis, um ihnen zu zeigen, dass es nötig ist, alle Zeit zu beten und nicht nachlässig zu werden, das heißt anzuhalten, beharrlich zu bleiben. Und er sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete, ganz wichtig, und sich vor keinem Menschen scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt, die kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber sprach er bei sich selbst, wenn ich auch Gott nicht fürchte und mich vor keinem Menschen scheue, so will ich dennoch, weil mir diese Witwe Mühe macht, ihr Recht schaffen, damit sie nicht unaufhörlich kommt und mich plagt. Und der Herr sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber wird er nicht seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, wenn er auch lange zuwartet mit ihnen? Ich sage euch, er wird ihnen schnell Recht schaffen. Doch wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden. Versteht ihr? Damit ist das ja verbunden. Dieser wirkliche Glauben an die Allmacht Gottes, an Gottes Möglichkeiten und dieses beharrlich im Gebet anzuhalten, natürlich immer unter der Maßgabe, so wie der Herr Jesus auch gesagt hat, dein Wille möge letztendlich aber natürlich geschehen, Vater im Himmel. Und auch im Kolosserbrief, ich habe sogar noch eine Stelle, indem ihr zu jeder Zeit, Epheser 6, 18, indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen, aber hier kommt es wieder, im Geist. Also nicht nur einfach losplappern, sondern beten heißt ja reden mit Gott. Und zum Beten gehört auch, dass ich einmal stille bin. Um vielleicht auch das, was ich jetzt gerade gelesen habe oder wenn ich Gott gerade etwas mitgeteilt habe, einmal still bin, um wirklich auch zur Ruhe gekommen, darauf achte, dass Gott mir jetzt Gedanken durch seinen Geist gibt, wo ich wirklich auch Antwort bekomme oder Wegweisung. Wenn ich immer nur am Reden bin, dann höre ich Gott ja gar nicht richtig zu. Deswegen ist es auch wichtig, bei dem Gebet auch immer mal wieder eine Atempause einzulegen. Eine geistliche Atempause. Und wach zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte eben auch für alle Heiligen. Kolosser 4, 2 und 12. Seid ausdauernd im Gebet und wacht darin immer wieder mit Danksagung. Es grüßt euch Epaphras, der einer der euren ist, ein Knecht des Christus. Und hier sehen wir wieder, der alle Zeit in den Gebeten für euch kämpft, damit ihr feststeht. Wir sehen also auch, welche große Verheißung die Fürbitte hat. Er tritt für euch alle Zeit in der Fürbitte ein, damit ihr feststeht. Wie wichtig es ist, dass wir auch für unsere Geschwister beten, damit sie fest in Christus bleiben. Vollkommen und zur Fülle gebracht in allem, was der Wille Gottes natürlich ist. Seid in allem dankbar. Auch hier vorab zuerst das Gegenteil. Undankbarkeit ist nämlich ein bedeutender Charakterzug der unerlösten Menschen. Undankbarkeit ist ein deutlicher Charakterzug der unerlösten Menschen. Römer 1, 21. Denn obgleich sie, also die Unerlösten, Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Und auch Timotheus: Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind. Ich habe den Eindruck, das hört gar nicht mehr auf. Gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Und dabei haben sie, zumindest manchmal, noch den äußeren Schein von Gottesfurcht, aber deren Kraft verleugnen sie. Von solchen wendet euch ab. Ganz klare Ansage. Und wofür sollen nun wahrhaftige Christen täglich danken? Das ist ja die Frage. Undankbarkeit ist eine Sache, die unerlöste Menschen tun. Sie danken nicht. Aber wofür sollen wahrhaftige Christen im Gegensatz dazu danken? Und das sind manchmal ganz simple Dinge, ihr Lieben. Das sind ganz simple Dinge. Und als ich jetzt darüber nachdachte, welche simplen Dinge das sein könnten, fiel mir als Musikus, fiel mir ein besonderes Lied ein. Kennt ihr das Lied Sing mit mir ein Halleluja? Kennt ihr, ne? Da heißt es ja, sing mit mir ein Halleluja, sing mit mir ein Dankeschön, denn im Danken, da liegt Segen und im Danken preise ich ihn. Und jetzt diese kurzen Strophen. Für die Ruhe in der Nacht, für die Sonne, die mir lacht, für die Luft, die mir den Atem gibt. Für die Freude, die ich hab, für die Liebe jeden Tag, also für die Liebe Gottes, die aus seiner großen Gnade quillt. Für das Wunder, das geschah dort am Kreuz auf Golgatha, als er starb, damit ich leben kann. Dafür, dass er auferstand und der Hölle Macht gewandt, dafür, dass er hat mich neu gemacht. Dafür, dass er heute noch lebt und mir treu zur Seite steht, dafür, dass seine Liebe mich trägt. Das sind die fünf kurzen Strophen dieses Liedes mit dem Refrain. Und dafür, ihr Lieben, sind Christen erst einmal dankbar. Und dann erst recht für diese riesengroßen Wunder, die wir oftmals erleben und Bewahrungen, die wir erleben. Aber für diese kleinen Dinge sind wahrhaftig wiedergeborene Christen täglich dankbar, im Gegensatz zu den unerlösten Menschen. Und wofür wir natürlich hoffentlich so dankbar sind. Römer 8, da kommen wir einfach nicht dran vorbei. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Und zwar zuerst, als wir noch seine Feinde waren. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, also das aktuelle Leben, aber auch nicht der Tod, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch das, was in der Zukunft liegt, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Dafür sollen wir jeden Tag wirklich dankbar sein als Christen. Den Geist dämpft nicht. Wir haben Anfang des Jahres da eine segensreiche Predigt drüber gehört. Das heilige Feuer des Heiligen Geistes soll nicht durch Sünde beeinträchtigt werden. Es ist nämlich möglich, die Wirkung des Heiligen Geistes zu behindern, den Heiligen Geist zu betrüben. Epheser 4, Vers 30: Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Epheser 5, 18: Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Wir sehen also auch hier, mit relativ simplen Dingen kann ich die Wirkung des Heiligen Geistes dämpfen. Nicht nur, indem ich jetzt irgendetwas bewusst sündige, nein, indem ich auch meinen Sinn mit irgendetwas betäube, sodass eben ich nicht mehr Herr meiner selbst so ungefähr bin und den Geist automatisch damit dämpfe. Dazu gehört eben auch Rauschmittel jeglicher Art. Und Galater 5, 16 bis 18: Ich sage euch aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Das heißt, nur die Menschen, die wirklich dem Geist Gottes Raum geben, werden auch immer wieder Sieg erfahren, dass sie über die Begierden des Fleisches herrschen und nicht umgekehrt. Aber das kannst du nur durch das Wirken des Heiligen Geistes. Und wenn der Geist eben nicht berauscht ist und gedämpft ist, sondern wenn du ihm den Raum gibst, das heißt, in einer engen Beziehung mit Christus, in einer täglichen Betrachtung seines Wortes, im anhaltenden Gebet, dann ist das so. Das ist ja ein Fakt. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Paulus weiß das auch und schreibt das an anderer Stelle. Er sagt, das Gute, das ich tun will, tue ich so oft nicht. Und das, was ich vermeiden will, das tue ich. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Und das heißt auch, dann habt ihr die Kraft, diesen Dingen des Fleisches ganz konkret zu widerstehen. Prüfet alles, das Gute behaltet. Das schließt die Weissagung aus Vers 20 mit ein. Nicht nur die Hirten der Gemeinde sind hiermit aufgefordert, sorgfältig alles zu prüfen, was zum Beispiel in der Gemeinde gelehrt und gepredigt wird, aber auch welche Umgangsformen zum Beispiel vorherrschen, sondern vielmehr alle Glieder der Gemeinde sind hierzu vom Herrn in seinem Wort aufgerufen. Apostelgeschichte 17, 10 und 11. Die Brüder aber schickten sogleich während der Nacht Paulus und Silas nach Beröa, wo sie sich nach ihrer Ankunft in die Synagoge der Juden begaben. Diese aber waren edler gesinnt als die in Thessalonich und nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf und sie forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhielte. Steht, es hat dazu geführt, dass sie geprüft haben und dann hat Gott ihnen auch den richtigen Erkenntnisstand gegeben und dann ist das passiert, was hier steht. Sie sind nämlich zurechtgekommen und haben gerade Wege eingeschlagen und haben wirklich auch dann nach dem Willen Gottes leben können. Haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Art. Die Antworten darüber, was böse oder im Gegensatz dazu gut ist, das habe ich vorhin schon gesagt, können wir als Kinder Gottes im Wort Gottes ganz klar finden und auch definieren. Der Maßstab, den Menschen und selbst staatliche Institutionen oftmals ansetzen, steht dem Willen und dem Maßstab unseres Herrn oftmals diametral gegenüber. Und wo das der Fall dann tatsächlich ist, da müssen wir dann Apostelgeschichte 5, 29 anwenden. Wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ohne Wenn und Aber. Da ist es dann wirklich angebracht. Mit dem besonderen Segenswort ab Vers 23, schauen wir uns noch einmal an.
Das lese ich uns noch einmal. Wäre ja schön, wenn ich es lesen könnte. Ich muss dazu aber erst die Brille aufsetzen. So, die Verse 23 und 24 unseres Textes. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Und euer ganzes Wesen, also der ganze Mensch, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch beruft, er wird es auch tun. Hier erklärt uns der Apostel dann abschließend und zusammenfassend, welches die Quelle ist, woraus die wahrhaftigen Kinder Gottes die Kraft und Vollmacht erhalten, um ihren Dienst, den Christus ihnen anvertraut hat, auch wirklich ausführen zu können, um diese Dinge, auch diese Imperative, die wir gelesen haben, um sie erfüllen zu können. Das ist die Quelle. Alle diese Dinge könnten wir niemals aus unserer menschlichen Kraft oder unseren menschlichen Fähigkeiten heraus tun oder bewältigen. 1. Korinther 2, 4 bis 5, da sagt Paulus, und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft, auf Gottes Wort. Das sagt Paulus hier noch einmal. Und damit bestätigt er auch dieses, was wir eben in diesen beiden Versen gelesen haben. Nur Gott kann uns vollständig von den Begierden der Sünde abgesondert zu einem dauerhaften Leben in heiliger Gottesfurcht bringen. Und auch hierzu eine besondere Bibelstelle aus Hebräer. Auch dieses Wort wird oft als ein Segenswort in der Gemeinde ausgesprochen. Der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus aus den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe, durch das Blut eines ewigen Bundes, er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ja, das ist ganz klar. Treu ist er, der euch beruft. Er wird es auch tun. Was wird er tun? Das hat er uns hier versprochen. Weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Christi. Er hat in dir angefangen und er wird es auch sicher zu Ende bringen. Da brauchst du keine Angst haben. Es wird Höhen geben, es wird Tiefen geben. Du wirst Freude haben und du wirst manchmal auch fürchterlich auf die Schnauze fallen. Aber trotzdem ändert das nichts an des Herrn Treue und dass er das gute Werk, das er in dir angefangen hat, auch sicher vollenden wird. Das ändert. Nichts und niemand kann daran etwas ändern. Und in Vers 27, das möchte ich nicht überschlagen, lesen wir, dass Paulus darauf bestand, dass dieser, sein erster Thessalonicher Brief, allen heiligen Brüdern und somit auch in jeder Gemeinde zu allen Zeiten vorgelesen wird. Versteht ihr? Ohne dass das Wort Gottes in deinem persönlichen Leben die oberste Priorität hat und auch in der Gemeinde vom ersten Buchstaben des Alten Testamentes bis zum letzten Buchstaben des Neuen Testamentes verlesen und gepredigt wird. Das ist unsere Aufgabe. Dazu sind wir berufen. Nun, als Bibelgemeinde Hamburg versuchen zumindest, dieser Aufforderung nachzukommen. Und ich bin sicher, dass es auch nicht das letzte Mal war, dass der gesamte Inhalt des ersten Thessalonicher Briefes von dieser Kanzel gepredigt wurde. Und so schließe ich mit den Worten, mit denen auch der Apostel seinen ersten Brief an die Gemeinde zu Thessaloniki beendet hat. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei
mit euch allen. Amen. Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, wir danken dir von Herzen für dein Wort, für deine Botschaft. Wir danken dir von Herzen, Herr Jesus, dass du treu bist, dass du immer treu bleibst, unabhängig davon, ob wir immer treu sind, denn wir sind oftmals untreu, Herr. Aber danke, dass deine Treue, unsere so vielfältige Treue, niemals aufheben kann. Wir danken dir, Herr Jesus, dass die, welche sich dir anvertraut haben und die Vergebung ihrer Schuld gebeten haben, denen du deine Gerechtigkeit zurechnest, Herr Jesus, dass sie sicher in deiner Hand aufgehoben sind und dass sie sicher das Ziel erreichen werden. Und bis es soweit ist, lieber Herr, hilf uns, dass wir den Geist nicht dämpfen, dass wir alles, was uns begegnet, prüfen und das Gute behalten. Und dass wir dir treue Diener und Knechte sind, die von Herzen das tun, wozu du sie berufen hast, und schenk uns auch immer die Kraft, Herr, und die nötige Vollmacht dazu. Und nicht, dass wir uns darüber freuen, dass uns Dämonen oder irgendetwas anderes untertan sind, sondern dass wir uns als erstes darüber freuen, dass unsere Namen unauslöschlich im Himmel aufgezeichnet sind. Wir danken dir von Herzen dafür, Vater im Himmel, durch unseren Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen.